Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Europa steckt in der Krise. Das liest und hört man mittlerweile schon seit Jahren. Finanzkrise in Griechenland, die sogenannte Flüchtlingskrise, Rechtsruck in Ländern wie den Niederlanden oder Polen, Brexit. Das ist aber nur die eine Seite. Auf der anderen Seite hat es große Solidarität gegeben mit Europa nach dem Brexit. Und das Netz ist voll gewesen mit Menschen, die gezeigt haben, dass sie für Europa stehen. Rechtspopulist Geert Wilders hat in den Niederlanden die Wahl verloren, genau wie Marine Le Pen in Frankreich. Wenn man aber wirklich wissen will, wie es um die Zukunft von Europa steht, dann muss man mit denen reden, die die Zukunft gestalten und leben werden. Mit den jungen Menschen eben. Das hat sich die Freiheitsjournalistin Lena Niethammer überlegt und ist losgezogen in 7 verschiedene Länder und hat Leute zwischen 20 und 30 Jahren getroffen und eine ausführliche Reportage geschrieben über das, was sie auf ihrer Reise erlebt hat. Und ein bisschen was erzählt sie uns davon heute Morgen. Moin Lena.
Guten Morgen.
Dann erzähl doch erstmal, wie ist die Idee entstanden zu deiner Europareise?
Also die Idee stammt gar nicht unbedingt nur von mir, sondern in der Redaktion des Greenpeace-Magazins. Das war so nach dem Brexit, aber noch vor der Frankreich-Wahl, also auf dem Höhepunkt der Sorgen zu Europa, dachte man sich, jetzt müssen wir auch mal eigentlich was zu Europa machen, eine Reise dahin. Und es war aber nie so ganz klar, was so die Grundidee sein sollte. Und dann saß ich so mal vorm Fernseher und mir fiel plötzlich auf, dass alle immer wieder einen Satz sagen oder eine Redewendung, nämlich unsere Art zu leben. Da wurde dann so gesagt, Flüchtlinge bedrohen unsere Art zu leben oder wir müssen jetzt unsere Art zu leben verteidigen. Das ist so ein typischer Politiker-Speech, den man kennt. Aber was mir daran auffällt, ist sozusagen, früher gab es immer andere Wörter. Es gab Identität, war so das Wort in der Nachkriegszeit. Dann während des Kalten Krieges der Westen. Dann nach der Wende europäische Werte. Also das war immer das, was anzustreben war.
Was immer das auch heißt. Ne? Also sowohl ne, was so mit unserer Art zu leben gemeint ist, europäische Werte. Das sind ja alles Floskeln im Prinzip, die mit irgendwas gefüllt werden.
Ja.
Oder im Zweifel mit nichts.
Ja, aber sie sind auch so, sie geben viel Raum für Ideen und für Hoffnungen und Träume. Und unsere Art zu leben entscheidet sich davon, finde ich, dass sie sozusagen Sachen beinhaltet wie unser Auto, unser Haus, unser Tagesablauf. Also es ist viel mehr ein Status quo, als dass es sozusagen eine Hoffnung auf was abspiegelt. Und das war so ein bisschen dann meine Frage, wo sind die Hoffnungen hin? Also gibt es keine Utopien mehr für Europa? Und das habe ich dann bei den jungen Leuten gesucht, weil die ja sozusagen auch die sind, die diese Utopien dann mal umsetzen sollten.
Du hast dann 7 Länder besucht, Italien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Polen und Rumänien. Warum ausgerechnet diese 7 Länder?
Im Grunde sind es so, in jedem Land brennt es sozusagen ein bisschen. Also wenn man jetzt aus Sicht der jungen Leute guckt, in Italien kommen wahnsinnig viele Flüchtlinge an. Nirgends ist die Arbeitslosigkeit so groß wie in Griechenland. In Rumänien waren zu der Zeit gerade Massenproteste der Jugend. In Frankreich stand die Wahl an. Also alles Länder, in denen sich etwas tat.
Wie hast du dich dann auf diese Reise vorbereitet? Also wie bist du auch zum Beispiel an die Leute rangekommen, mit denen du dann am Ende gesprochen hast?
Also im Grunde am Anfang habe ich wahnsinnig viel gelesen. Ich besitze jetzt ungefähr jedes Buch, was in den letzten Jahren über Europa geschrieben wurde. Und dann habe ich mich sozusagen in den Ländern auf diesen einen Aspekt, weshalb es sozusagen gerade brennt, konzentriert und danach Leute gesucht. Und dann so ein paar Leute immer schon vorher organisiert, angesprochen. Also Leute in Italien, die sich für Flüchtlinge engagieren. Oder Bekannte von Freunden in Griechenland, die arbeitslos sind. Aber habe auch noch sehr viel offen gelassen, weil ich mich schon treiben lassen wollte.
Haben die dann alle, mit denen du schon vorab gesprochen hast, haben die alle sofort irgendwie Bock gehabt, mitzumachen, als die gefragt haben und du so von deinem Plan erzählt hast? Fanden die das gut?
Die meisten schon. Nur in Polen war es so ein bisschen schwierig, weil dieser Text sollte ja im Greenpeace-Magazin erscheinen. Und in Polen war der wachsende Nationalismus mein Thema. Also ich habe versucht, an rechte, sehr rechte junge Leute zu kommen. Und die sind dann allein bei dem Magazintitel doch schon sehr abgeschreckt gewesen. Das war dann schwieriger.
Okay, kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast jetzt zu Hause alle Bücher, die man so über Europa lesen und kaufen kann. Warum beschäftigt dich Europa so sehr, jetzt mal unabhängig von der Reportage, die du gemacht hast? Hat das auch was so ein bisschen was damit zu tun, dass du mit deiner Familie mal eine Weile in Florenz gewohnt hast? Also quasi so, dass das Konzept Europa vielleicht ein bisschen mehr gelebt hast als die meisten anderen?
Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, es ist nicht so, nicht nur ich, die dort auch gelebt hat, hat dieses Gefühl, sondern für meine Generation, für die es nie was anderes als Europa gibt, ist Europa so eine Selbstverständlichkeit. Und in dieser Zeit damals, als mit dem Brexit es sehr wankte, habe ich mir eben genau diese Frage auch gestellt, warum sehe ich mich eigentlich so sehr als Europäerin und konnte es gar nicht so genau beantworten, weil es eine so große Selbstverständlichkeit war. Das war auch etwas, dem ich sozusagen auf dem Grund gehen wollte.
Du bist 28 Jahre alt, schreibst als freie Journalistin für verschiedene Medien. Du wohnst in Berlin. Du hast gerade gesagt, du hast dann angefangen, dich auch so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Was ist denn eigentlich Europa für mich? Hast du eine Antwort gefunden? Also was macht dich zu einer Europäerin?
Ich glaube, mich macht zu einer Europäerin so ein hoffnungsvoller Blick auf Europa. Also, und auch dieses Verständnis dafür, dass Europa ein Prozess ist und kein Endzustand.
Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Mein Gast heute Morgen ist die Journalistin Lena Niethammer. Sie ist für eine Reportage über die Zukunft Europas durch 7 europäische Länder gereist, um mit jungen Leuten zu sprechen. So, dein erstes Ziel ist Italien gewesen. Da bist du dann direkt mal an die Grenze von Europa gereist, kann man so sagen, nach Lampedusa, und schilderst am Anfang deiner Reportage, wie du so an der schroffen Steilküste über das Meer Richtung Afrika schaust. Ein symbolträchtiger Ort, könnte man sagen. Warum ausgerechnet dieser Ort als Ausgangspunkt für deine Reise?
Also, dass es dann die Steilküste war, war Zufall. Aber dass es Italien war, habe ich ziemlich bewusst gewählt. Erstens für mich, da, wie du vorhin schon sagtest, ich in Italien groß geworden bin, ist es noch innerhalb Europa das, was mir selber am bekanntesten ist. Mhm. Dann andererseits ist es sozusagen für viele gerade der Beginn von Europa, nämlich für die, die übers Meer dorthin kommen und dort landen.
Mhm. Wem bist du da als erstes dann begegnet auf deiner Reise?
Ich kam da so am Flughafen an und ich hatte ein Hotel gebucht, aber hatte mir jetzt nicht so grundlegend alles durchgeplant. Und dann stand ich da und dann gab es da keine Taxis und keinen Bus und ich war so ein bisschen aufgeschmissen. Und dann war da so ein alter Mann, der sich mir angenommen hat, Emanuele, so späte 50er, sehr nett. Dem habe ich das so erzählt, was ich vorhabe, und dann sagte er, ja gut, also wenn du schon durch ganz Europa reist, dann müssen wir auch da anfangen, wo Europa anfängt. Und dann sind wir eben zusammen zu dieser Steilküste gefahren. Dort steht auch so ein Tor, das ist ein Monument für die im Meer gestorbenen Flüchtlinge. Und es ist das Tor zu Europa, der südlichste Punkt.
Und der hat dich dann einfach mal so mitgenommen und du bist auch einfach mal so mitgefahren? Oder habt ihr euch dann länger unterhalten? Das klingt ja erstmal nach einer ungewöhnlichen Begegnung so, ne?
Ja, wir haben uns, also am Anfang, er hat mir angeboten, dass er mich zu meinem Hotel fährt, weil ich da so verloren rumstand, und in der Zeit haben wir aber angefangen zu reden und dann sind wir gemeinsam später an die Küste gefahren und dann hat er mir auch noch ganz Lampedusa eigentlich gezeigt und wir waren gemeinsam auf dem Friedhof, haben uns Gräber angeguckt, wir waren auch am nächsten Morgen, stand er auf einmal in meinem Hotel, weil ein großes Schiff ankam, was die Flüchtlinge ans Festland bringen sollte. Und der hat mich dann in der Zeit dort eigentlich die ganze Zeit begleitet.
Jetzt hast du eben gesagt, du bist da angekommen und da gab es nicht mehr ein Taxi irgendwie. Wie fühlt sich das jetzt gerade an auf Lampedusa? Das ist ja ursprünglich eigentlich eine Ferieninsel, ne? Also was ist da jetzt für eine Stimmung?
Also ich war sehr überrascht, wie ruhig es ist. Das habe ich mir auch bestimmt 15 Mal in mein Notizbuch geschrieben. Es ist so ungewöhnlich ruhig. Das liegt natürlich an meinen Erwartungen, die ich hatte, die ich auch von den Bildern habe, die ich von Lampedusa in der letzten Zeit gesehen habe. Aber im Grunde ist es ein kleines Fischerdorf, eine kleine Stadt, eine kleine Einkaufsmeile. Es ist wahnsinnig ruhig und schön.
Das heißt, es ist schon eine positive, eine angenehme Stimmung, eine urlaubige Stimmung, wenn man jetzt gerade aus dem, ob es damals geregnet hat, Deutschland kommt.
Für mich war es das nicht, einfach weil ich so sehr auf die Problematik dort fokussiert war. Also ich habe das schon gemerkt, beim Flug kommt man so langsam auf Lampedusa an und man sieht es schon in der Ferne und dann sieht man auch ganz viele Schiffe dort. Und ich habe mich selber so ertappt, wie ich auf diese Boote gucke und mich gefragt habe, oh, was ist das jetzt für ein Boot? Ist das, wer ist da drauf? Also man hat so einen Fokus. Dadurch hat das Meer, das man ja, egal wo man auf dieser Insel steht, immer sieht, hat irgendwie was Bedrohliches.
Das heißt, in deinem Kopf war das Thema Flucht schon präsent, als du angekommen bist. Merkt man denn davon irgendwas dann irgendwie, ich sag mal, im Stadtbild, also im Alltag da? Also du sagst, die Schiffe oder man sieht viele Schiffe im Hafen, aber wie sehr quasi prägen die Geflüchteten die Insel?
Das unterscheidet sich. Einerseits nach Jahreszeit, andererseits nach Tageszeit. Also ich war im April da und da war den ganzen Tag über, sah man sehr viele Geflüchtete. Sie waren am Hafen, sie spielten Fußball, sie gingen spazieren. Ich habe mich auch mit vielen unterhalten. Und dann abends gegen 18 Uhr gingen sie alle zurück in das Flüchtlingslager, heißt dort Hotspot. Mhm. Und das ist in so einer kleinen Mulde zwischen zwei Hügeln versteckt. Also es sieht man nicht, wenn man nicht weiß, wo es ist. Mhm. Und eigentlich sollten sie es auch nicht verlassen, aber es gibt ein Loch im Zaun.
Okay.
Und was ich mit Jahreszeit meinte, ist, dass wir haben junge Leute, die bei einer Organisation, die dort hilft, arbeiten, erzählt, dass man im August sieht man dann plötzlich niemanden mehr, also auch tagsüber nicht. Und die haben sich sehr lange immer gewundert, wie kann das sein, warum von heute auf morgen jedes Jahr wieder neu? Mhm. Und dann haben sie rausgefunden, dass es, was vielleicht auch noch ein bisschen Spekulation ist, aber dass es eine Art Vereinbarung gibt mit der Stadt, dass in der Zeit, August ist so die Haupttouristenzeit, dass es dort nicht so sichtbar sein soll.
Okay. Ja. Du hast gerade schon gesagt, du hast die Gelegenheit dann auch gehabt, mit einigen Geflüchteten zu sprechen, die sich von Afrika aufgemacht haben in Richtung Europa, vermutlich dann in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Was bedeutet Europa jetzt für diese Menschen, jetzt quasi, wo sie ja in Europa angekommen sind?
Also ich habe mich sehr lange mit zweien unterhalten. Die waren noch sehr jung. Sini, ein Junge aus Gambia, und Kadia, ein junges Mädchen aus Gambia, 17 und 18 Jahre alt. Und es war so auch so eine Frage, eine der ersten Fragen, die ich stellte, ob man denn jetzt überhaupt glücklich ist, dass man es geschafft hat, dass man angekommen ist. Mhm. Und beide waren aber durch die Flucht, Kadias Schwester wurde in Libyen ermordet, Sini dachte, er stirbt auf dem Boot, das war schon am Sinken, als die Küstenwache ihn dann gerettet hat, waren beide gar nicht mehr in der Lage, überhaupt zu realisieren, dass sie jetzt angekommen sind. Also die Reise ist so hart und so schwierig und unmenschlich, dass es einfach gar keinen Grund mehr zur Freude gibt. Mhm. Das ist nicht mehr das Ziel, anzukommen, sondern irgendwann nur noch zu überleben.
Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Wie steht's um die Zukunft von Europa? Das wollte Journalistin Lena Niethammer herausfinden und hat sich mit jungen Menschen in 7 europäischen Ländern unterhalten. Losgegangen ist eine Reise in Italien, haben wir gerade schon drüber geredet, was du da so erlebt hast. Und danach ist weitergegangen nach Griechenland. Und auch wenn das jetzt schon eine Weile her ist, hat man sofort den Begriff Finanzkrise im Kopf. Also geht mir zumindest so. Wie viel bekommt man heute noch von den Auswirkungen der Finanzkrise mit, wenn man in Griechenland unterwegs ist?
Das kommt, glaube ich, darauf an, ob man den Blick dafür hat. Ich kam in Athen an und saß morgens im Café. Und neben mir saßen 2 deutsche Studentinnen. Ich habe so ein bisschen gelauscht. Und ich glaube, die eine lebte dort jetzt machte dort Erasmus. Und es war so absurd, weil sie gerade so ein Gespräch führten, wo die eine der anderen sagte, ach, es ist einfach so schön hier. Und die andere antwortete, ja, alle Menschen führen hier so ein glückliches Leben. Mhm. Und im selben Moment kam eine Frau vorbei, die heimlich den Zucker von unserem Tisch stahl. Mhm. Es war so ein Brunnen auf diesem Platz, da putzte sich gerade ein Mann die Zähne im Brunnenwasser und ein Kind kramte in einem Mülleimer. Es war so für mich das Sinnbild dafür, dass man es sehen wollen muss.
Verstehe.
Um es zu sehen. Ja. Aber dann sieht man es.
Was sind das dann für Auswirkungen, wenn du jetzt von Menschen sprichst, die, weiß ich nicht, Zucker klauen oder sich an einem Brunnen Zähne putzen, dann klingt das nach Obdachlosigkeit. Ist Arbeitslosigkeit da noch das große Problem? Oder wie spürt man oder wie spüren die Menschen heute die Finanzkrise noch?
Also das größte Problem ist Jugendarbeitslosigkeit. Das ist fast bei 50%, die höchste, die es in der EU gibt. Mhm. Und jeder zweite ohne Job, das ist
krass, ja.
Viel.
Ja. Ja. Du schreibst, die verlorene Generation hat an jeder Ecke Symbole der Verzweiflung hinterlassen. Was sind das für Symbole? Was meinst du damit?
Man sieht einfach im Stadtbild wahnsinnig viele kleine Details. Also es gibt dann viele Graffitis, zum Beispiel alles junge tanzende Leute, die einem Banker, scheinbaren Banker, ins Maul klettern und gefressen werden. Oder ich war ohne Fotograf unterwegs und es gab Momente, da dachte ich mir, okay, hätte ich bloß einen Fotografen dabei, weil da war so eine griechische Bank, die zugemauert war und davor saßen nicht mal 30-jähriger Obdachlose. Oder auch etwas, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, in einer Straße waren die Laternen abgeklebt. In Athen gibt es kein Licht.
Du hast dann eben schon erzählt, du hast über Freunde Kontakt schon vor deiner Reise zu jungen Menschen, die arbeitslos sind, in Griechenland aufgenommen und die hast du dann auch getroffen, ne?
Ja, genau.
Was sind das für Menschen? Warum haben die keine Arbeit? Was ist da, ich sag mal, schiefgelaufen, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Ich glaube, das ist die falsche Frage, weil wenn man mal wirklich bedenkt, jeder Zweite ist arbeitslos, dann ist da nichts schiefgelaufen, sondern es gibt einfach zu wenig Arbeit. Und das ist auch etwas, was ich in diesen Gesprächen sehr gemerkt habe. Das waren wahnsinnig qualifizierte Leute. Also ich saß da manchmal und kam mir vor wie das Symbol der Ungerechtigkeit, weil ich habe mein Studium abgebrochen, habe keine Ausbildung und habe einen Job, von dem ich leben kann. Und dann saßen da Menschen vor mir, die so alt waren wie ich, einen Doktor hatten oder zumindest einen Master, immer im Ausland schon waren, für die EU gearbeitet haben, für Ministerien und die fanden nichts. Also diese Frage gewöhnt man sich da sehr schnell ab.
Wie gehen die dann selbst damit um? Also wenn du sagst, du hast dich so gut qualifiziert, du hast also quasi ja schon Bildungskarriere gemacht, das heißt, du bist ja auch dann so ein Stück weit gewohnt, Karriere zu machen und dann geht es dann an dem Punkt nicht weiter. Also da läuft man dann irgendwo gegen eine Wand. Wie gehen die damit um? Was sind dann auch im Zweifel die Konsequenzen, die sie daraus ziehen?
Also sie sind im ersten Moment, wenn man mit ihnen redet, reden sie sehr differenziert davon und auch distanziert. Aber je länger man dann mit ihnen redet, desto mehr merkt man auch, wie verzweifelt sie sind. Ich war einen Tag, bin ich abends in so einer Bar gestrandet. Mir hatte einer, den ich treffen wollte, abgesagt und ich wusste nicht, was zu tun ist. Dann war ich in so einer Bar und habe da zwei junge Männer kennengelernt. Die waren so Anfang 30, Michelangelo und Costa. Und beide auch seit Jahren arbeitslos, studierter Architekt und studierter Archäologe. Und die haben mir so erzählt, dass im Moment, glauben sie, ist die Krise noch gar nicht die größte, weil sie alle von dem Geld, sie leben zu Hause und kriegen noch so ein bisschen Geld von ihren Eltern. Sie sind noch nicht ganz existenziell bedroht und können sich noch jeden Abend dort treffen und gemeinsam da sitzen und Musik hören. Sie haben am meisten Angst vor diesem Moment, wo das Geld der Eltern auch verbraucht ist und dann plötzlich wirklich die Obdachlosigkeit droht. Und was ich bei denen auch gemerkt habe, was mich auch beeindruckt hat, also es war, ich saß so mit allen da und es war ein wahnsinnig witziger Abend. Es war sehr selbstironisch. Sie haben über auch so eine Art von Galgenhumor. Und dann, als ich dann aber später nach ganz vielen Bier irgendwann mal mit Kostas alleine da saß und wir warteten auf den anderen, da sagte er dann zu mir, ich bin so unglücklich. Und er sagt es so, als wäre es so ein Geheimnis. Und dann sagt er auch, ich kann da aber mit niemandem drüber reden. Und dann fragte ich, warum kannst du denn nicht darüber reden? Und er sagte dann, naja, weil es uns doch allen so geht. Was habe ich da für ein Recht, mich zu beklagen?
Das ist schon krass, wenn man drüber nachdenkt, weil es dann am Ende auch irgendwie nicht so einen richtigen Ausweg gibt, ne? Also ich meine, wenn wir jetzt irgendwie keinen Job in der Stadt bekommen, dann ziehen wir in eine andere. Wenn wir jetzt im Zweifel keinen Job bekommen bei uns in Deutschland, dann geht man vielleicht in ein anderes Land. Aber ich meine, jeder zweite junge Mensch in Griechenland kann ja auch nicht irgendwie sich in ein anderes Land begeben. Also du hast einfach dann echt keine Perspektiven in dem Moment.
Ja, es gab eine sehr hohe Welle an jungen Leuten, die ins Ausland gegangen sind. Und jetzt kommen schon einige zurück, weil eben, ich glaube, man unterschätzt dann dieses Heimatgefühl auch.
Ja, klar.
Und das fehlt denen. Dann kommt man auch zurück, aber es wird halt leider nicht besser. Also es war große Verzweiflung, hat man da gemerkt irgendwie.
Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast dich dann auch so ein bisschen als Betrügerin gefühlt, weil du dann im Zweifel nicht so gut ausgebildet bist wie der ein oder andere, mit dem du gesprochen hast. Mit was für einem Gefühl hast du dann am Ende Griechenland verlassen?
Also demütig, glaube ich. Weil man merkt dann nochmal, wie gut man es hat oder wie leicht es auch ist. Oder vielleicht auch gar nicht wie leicht, aber wie schwer sie es haben.
Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Mein Gast heute Morgen heißt Lena Niethammer. Sie ist freie Journalistin und für eine Reportage in Europa unterwegs gewesen. Sie hat in 7 europäischen Ländern mit jungen Menschen darüber gesprochen, wie sie zu Europa stehen. Unter anderem auch in Rumänien. Das ist ja so ein Land, was in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn es um Europa geht, ich sag mal eher so in der zweiten Reihe steht. Warum hast du dich entschieden, genau dahin zu fahren?
Ich bin dahin gefahren erstens, weil ich dieses Land wirklich gar nicht kenne oder kannte zu dem Zeitpunkt und mich noch nie damit beschäftigt hatte. Das war ein Reiz. Und zweitens war es die Zeit kurz nach den Massenprotesten Anfang dieses Jahres, wo 500.000 Leute in Bukarest und überall im Land auf die Straße gegangen sind, vor allem junge, und gegen ein Dekret protestiert haben, dass Korruption in gewisser Weise legalisieren sollte bis zu einem bestimmten Betrag.
Vielleicht bevor wir jetzt auch ins Politische einsteigen, jetzt ist Rumänien eben nicht im Gegensatz zu Griechenland und Italien unbedingt das Urlaubsland Nummer 1 und wahrscheinlich werden auch viele noch nicht da gewesen sein. Kannst du vielleicht erstmal so ein bisschen beschreiben, was das für ein Land ist? Also wie hat Rumänien auf dich gewirkt? Du hast gerade gesagt, du bist auch zum ersten Mal da gewesen.
Ich hatte das Glück, dass ich mit dem Auto da war und deshalb viel gesehen habe. Und ich war wirklich extrem begeistert. Ich habe mir direkt vorgenommen, wiederzukommen, weil es so wunderschöne Natur, also ganz viele komplett unberührte Flecken, was man einfach so in dieser Breite, habe ich das nicht in Europa sonst gesehen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, Massenproteste gegen ein Gesetz, was Korruption zumindest teilweise legalisiert. Das heißt, ist Korruption das große Thema in Rumänien, wenn es eine Überschrift gibt? Also ich habe mal über Griechenland die Überschrift Arbeitslosigkeit geschrieben. Könnte man das dann bei Rumänien mit Korruption überschreiben?
Ja, vielleicht schon. Ich habe es mit der Politisierung der Jugend übergeschrieben. Und zwar, weil es gab damals diese Proteste Anfang des Jahres und es hieß, es seien die größten, seitdem die kommunistische Diktatur 89 dort geputscht wurde. Und bei der älteren Generation, die mitdemonstriert hat, ist relativ klar, warum sie jetzt auch demonstrieren. Sie haben das Gefühl, das, was sie sich damals erkämpft haben, könnte verloren gehen. Und auch gerade in Anbetracht mit den anderen autokratischen Bestrebungen in den Nachbarländern sehen die diese Gefahr sehr. Aber meine Generation lebt halt ihr Leben lang mit dieser Korruption. Und uns wird ja auch immer vorgeworfen, wir seien so unpolitisch. Fand ich es wahnsinnig spannend, irgendwie zu ergründen in dem Land, warum hat sich hier die Jugend politisiert? Wie kam es dazu?
Wie stehen denn die Menschen dann da zu Europa? Weil das ist ja erstmal ein Thema, was quasi das Land angeht. Da geht es ja darum, irgendwie so ein bisschen sich dafür einzusetzen, was im eigenen Land politisch passiert, in welche politische Richtung das Land sich bewegt. Ist Europa dabei ein Thema?
Ja, total. Ich war ganz am Anfang, als ich nach Rumänien kam, in Bukarest. Und ganz viele Proteste waren immer am Viktoriaplatz vor einem Regierungsgebäude. Es hing überall die rumänische Flagge, also von Demonstranten aufgehangen. Und immer war daneben auch die europäische. Sie haben auch immer auf Plakaten, wurde nach Europa gerufen. Also es ist ein großes Vorbild dort, was man ja in ganz vielen europäischen Ländern, in denen ich war, wurde gemeckert und gemeckert und gemeckert. Aber dort hatte man Europa noch als die Utopie.
Wen hast du getroffen in Rumänien?
Ich war erst in Bukarest und bin da sozusagen die in dem Moment nicht benutzten Schlachtfelder dieser Demonstrationen abgetigert und habe mit Leuten geredet. Ich habe auch Freunde in Bukarest, mit denen ich viel gesprochen habe. Und ich habe so gefragt, wann wurde der Samen dafür gesät? Also man braucht ja eine Vorüberlegung, damit es überhaupt so weit ist. Und da haben mir die Leute mal gesagt, fahr nach Roșia-Montana. Roșia-Montana ist ein kleines Dorf im Westen in den Karpaten. Und da habe ich Tika Darye getroffen, sehr sympathischer junger Mann, blond, 24 Jahre, jetzt vielleicht 25, der sich dort engagiert. Ich kann einfach vielleicht seine Geschichte erzählen.
Sehr gerne.
Dann versteht man besser die von Rocha Montana. Als Tika 14 war oder 15, ist er, der war begeisterter Pfadfinder, zusammen mit einem Freund allein durch Rumänien getrampt. Und sie sind auf so ein Poster von einem Festival gestoßen, Musikfestival in Rocha Montana. Dann sind sie in dieses Dorf gefahren und es war ganz toll. Es war von Umweltaktivisten organisiert, weil Rocha Montana ist ein Ort, da gibt es ein sehr hohes Goldaufkommen. Und eine kanadische Firma zusammen mit der rumänischen Regierung will dort eine Mine bauen, die dazu führen würde, dass das Dorf und die Berge drumherum weggesprengt werden müssten. Und dagegen gibt es eine Umweltbewegung. Und die organisierten damals dieses Fest. Und es gab viel zu lachen, tanzen, ich hoffe in dem Alter noch nicht trinken, aber auch ganz viele Aktivitäten, die sie zusammen gemacht haben. Und eine schöne Zeit, er hat da viele Freunde kennengelernt. Jahre später, als er dann gerade studiert hat, da war er hat in Dänemark studiert, wollte er, weil er gerne Sport machte, mit dem Fahrrad nach Rumänien fahren.
Wow.
Ja, hat mich auch gewundert.
Aber gut, ja.
Aber gut. Und er suchte da sozusagen einen Grund für, womit er das rechtfertigen kann. Und stieß zufällig wieder auf so ein Video von Rocha Montana und dachte sich, ach, dann mache ich es für Rocha Montana, dann hat das hier Ganze auch einen Sinn. Ich kann Leuten während der Fahrradfahrt davon erzählen. Und er ist dann sozusagen am letzten Tag seiner Tour in Rocha Montana angekommen und wurde da begrüßt von allen und allen haben ihn gefeiert und hat sich selber plötzlich als der Umweltaktivist wiedergefunden.
Okay, womit er gar nicht gerechnet hat, weil er eigentlich nur eine Fahrradtour machen wollte für sich und der so ein bisschen einen Zweck geben wollte. Und dann war er plötzlich, als er angekommen ist, quasi unterwegs zum Umweltaktivisten geworden.
Genau. Und dann diese Mine, also das Unternehmen hat immer schon Häuser in Rocha Montana gekauft, manche sind umgezogen, aber sie hatten nie die letzten Genehmigungen bekommen, weil es eben diese Leute gab, die dagegen waren. Und dann, ich glaube 2013, sollten sie aber auf einmal plötzlich diese Genehmigung bekommen. Und dann kam so eine Kommission, Europäisches Kulturerbe-Kommission nach Rocha Montana. Das war so die letzte Hoffnung der Umweltaktivisten, dass die vielleicht daraus ein Weltkulturerbe machen. Und Tika fuhr an dem Wochenende auch dahin. Und da kamen busseweise Minenarbeiter, also potenzielle Minenarbeiter, die alle schrien, wir wollen das, wir wollen das. Und Tika filmte das alles so. Und dann erzählten sie ihm alle auf einmal, ach, ihnen seien Sandwiches versprochen worden, damit sie das hier rufen und erzählten ihm sozusagen, dass sie gekauft wurden.
Ach, krass, okay.
Und Tika an dem Tag lernt er auch so eine Radiojournalistin kennen und die sagte, ach komm, wir machen daraus was. Und sie bastelte dann so, abends schickten sie es ab. Am nächsten Morgen sitzen sie zusammen im Auto und plötzlich hören sie sozusagen die Stimmen vom Tag zuvor. Über Nacht ist dieser Clip, den er da gedreht hat, viral gegangen. Wurde millionenfach gesehen. Überall in den großen Nachrichten wurde das auf einmal gezeigt. Und einen Tag später gab es die damals tatsächlich ersten Proteste der Jugend. Und dann habe ich Tika, wir standen dann gemeinsam auf diesem Berg in Rocha Montana, gefragt, also was glaubt er denn, woran es liegt? Also was macht Rocha Montana so besonders, dass das der Anfang der Jugendbewegung sozusagen dort war? Und er sagte, es ist nicht Rocha Montana, sondern es ist das Festival, weil das fand seit 2004 jedes Jahr statt. Das hatte zwei große Vorteile. Erstens, die jungen Leute kamen dahin und machten in diesem Ort, bekamen sie eigene schöne Erinnerungen. Man kämpft nicht für etwas, was man gar nicht kennt, sondern man kämpft für etwas, was einem etwas bedeutet. Und zweitens, dass sie sozusagen durch diese ganzen Aktivitäten, die es da gab, wurde ihnen erlaubt, egal in welcher Weise, sich dafür zu engagieren. Sie haben einen Grund bekommen, um kreativ zu sein, sozusagen. Und das sei es gewesen.
Er ist jetzt quasi, also Tika, zum Umweltaktivisten geworden, ich sag mal über Nacht auf der Fahrradtour. Ist er noch da? Ist er, also setzt er sich weiterhin ein? Hat er die Rolle angenommen?
Ja, seit diesem Tag, wo er das Video gedreht hat, hat er entschieden, er zieht dahin. Bisschen verrückt, weil das ist nicht groß. Die meisten Häuser stehen leer, weil die schon aufgekauft wurden. Und dann ist auch wirklich die Sache, von den Bewohnern selber wollen gar nicht so viele, dass das Dorf erhalten bleibt, weil sie hätten von dem Konzern Geld bekommen dafür für ihre Häuser. Mhm. Mehr, als sie sonst dafür bekommen hätten. Und jetzt sitzt er in diesem Dorf. Die Hälfte der Leute hasst ihn, weil wegen ihm haben sie kein Geld bekommen. Und dann gibt es ein paar, die mit ihm zusammen sozusagen dieses Dorf wieder beleben wollen. Und er arbeitet da mit den Kindern zusammen und den Jugendlichen und will sozusagen diesen Geist des Festivals fortführen für die Generationen dort, weil er sich wünscht, irgendwann, also er will da auch wohnen bleiben, irgendwann später selber ganz viele kreative Leute mit sich dort zu haben.
Inwiefern ist die Geschichte von Tika jetzt eine europäische Geschichte? Was würdest du sagen?
Ich glaube, Tika war so der Inbegriff der Utopie oder des Europäers, weil er sich für die nachfolgenden Generationen so einsetzt. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele junge Leute, gerade in Ländern wie Griechenland, Italien, Spanien, vermissen. Dieses, dass nach ihnen geschaut wird. Sie werden so übergangen oder fühlen sich so übergangen. Mhm. Und er ist einerseits ein wahnsinnig politischer junger Mann. Er hat sich da auch für die Bürgermeisterwahl aufstellen lassen. Ist sehr hart gescheitert, aber hat es versucht. Mhm. Und andererseits denkt er auch an die nächste Generation.
Dein Sonntag in eurem Radio, Deutschlandfunk Nova hier. Einen Monat lang ist die Journalistin Lena Niethammer unterwegs gewesen in 7 verschiedenen europäischen Ländern. Da hat sie Menschen zwischen 20 und 30 Jahren gesprochen. Und zwar hat sie mit ihnen sich unterhalten über ihr Verhältnis zu Europa, über ihre Ideen und Visionen. Das hast du eben schon gesagt, so ein bisschen das Inbegriff oder der Inbegriff des jungen Europäers war Tika in Rumänien, den du kennengelernt hast, weil er so für dich diese große Vision quasi angepackt hat, vor sich hergetragen hat, sie hatte. Was war es, was dich dann so vielleicht am meisten überrascht hat auf der Reise, am meisten bewegt hat? Oder gibt es irgendwas, was du so nicht erwartet hättest?
Um ein positives und ein negatives Beispiel zu nennen. Also erschrocken war ich zum Beispiel in Polen. Da saß ich einen Abend, ich habe bei einer jungen Frau gewohnt, so Airbnb, und die hat mir am Abend an ihrem Computer alle möglichen Symbole, von nationalistische Symbole gezeigt, die Leute jetzt auf ihren Pullis und T-Shirts und Cappies und sonst was haben. Und am nächsten Tag bin ich durch die Stadt gelaufen und auf einmal sah ich diese Sachen überall. Das war irgendwie ganz furchtbar. Ich kam total verstört wieder zu ihr und sie meinte, siehst du, ganz schlimm, oder? Und weil ich hatte ihr es nicht geglaubt am Tag zuvor. Positiv war bei der Wahl in Frankreich zum Beispiel, da war ich in Forbach. Das ist so ein kleiner ehemaliger Industrieort nah an der deutschen Grenze in Frankreich. Und ich war da an der Stichwahl und die haben diese Besonderheit, dass dort noch offiziell ausgezählt wird. Also es treffen sich um 19 Uhr alle in der Turnhalle der Stadt. Da kommen dann alle Wahlzettel hin und dann wird die ganze Zeit gerufen, Macron, Le Pen, Macron, Le Pen. Mhm. Und alle sind so da und dann gab es um 20 Uhr diesen Moment, wo auf einmal die Macron-Leute aufschrien und sich freuten. Und kurz sah man die Le Pen-Wähler sehr verdüstert. Aber nach ganz wenigen Minuten war es dann schon so, dass man sich gegenseitig auf die Schulter klopfte und miteinander redete und sich so, na gut, dann habt ihr jetzt halt gewonnen. Also irgendwie so, da war dann nicht diese Spaltung. Ich dachte, ich gehe in diesen Ort, weil er hat einen sehr hohen Le Pen-Wähleranteil, und schau mir die Spaltung an, und dann war es das Gegenteil.
Jetzt hast du ja eine ganze Menge unterschiedlicher Menschen kennengelernt mit unterschiedlichen Problemen, Arbeitslosigkeit, Korruption, Naturschutz, Unabhängigkeit, nationale Identität, trotz Europa und so weiter und so fort. Hast du da irgendwo auf dieser kompletten Reise so eine Art europäischen Gedanken erkennen können oder irgendwie ja ein europäisches Thema, das die Leute, mit denen du in den verschiedenen Ländern gesprochen hast, irgendwie verbindet?
Ich glaube nicht ein europäisches Thema, aber was ich immer wieder gefunden habe, war eine Illusion, die wir alle hatten, also meine Generation, nämlich dieses, wir sind nach dem Kalten Krieg geboren worden oder kurz vor Ende und wir waren so darauf versteift, dass wir dachten, okay, die Welt wird jetzt einfach immer besser. Es wird jetzt einfach immer mehr, strebt sie zu einem Ideal hin und dann gibt es diesen Endzustand, der für alle toll ist. weil wir eben nie, also zumindest jetzt vor allem auch wir Deutschen, nie so einer existenziellen Not in dieser Zeit ausgesetzt waren. Und das ist halt sehr zerbrochen. Und dann teilt es sich so auf. Die einen sind dadurch wie gelähmt gewesen, weil sie immer nur fragten, aber wie konnte es so weit kommen? Und wir müssen noch weiter sein. Und ich glaube, das ist genau das Falsche. Man muss es nämlich als Prozess sehen. Also Europa ist ein Prozess, der auch noch lange Zeit braucht und deshalb ja gerade so spannend. Es ist ein einzigartiges Experiment ja auch irgendwo.
Lena Niethammer ist zu Gast gewesen hier in Dein Sonntag. Sie ist freie Journalistin und für eine Reportage in 7 europäischen Ländern unterwegs gewesen, um mit Menschen zwischen 20 und 30 über ihre Sicht auf Europa zu sprechen. Die komplette Reportage, die kann man nachlesen auf der Webseite des Greenpeace-Magazins. Verlinken wir euch bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Vielen lieben Dank, dass du uns ein Stückchen mitgenommen hast auf deine Reise durch Europa und dir noch einen schönen Sonntag.
Gerne und danke.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.